Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Die Forderung nach einem Mehr an Partizipation ist scheinbar allgegenwärtig. Dies gilt auch für die Gesundheitsforschung bzw. die Entwicklung und Regulierung neuer Gesundheitstechnologien. Mit Partizipation sind viele Hoffnungen verbunden, darunter die Demokratisierung und Bedürfnisorientierung von Entscheidungsprozessen. Häufig bleibt jedoch unklar, wie sich Beteiligung verantwortungsvoll ausgestalten lässt. Offen ist beispielsweise, wie mit Zugangsbarrieren oder Machtgefällen umgegangen werden soll. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Podcast-Reihe Digitale Wege im Gesundheitswesen. Ich bin Sebastian Drobny und freue mich heute, wieder ein Gespräch mit meinen beiden Gästen zu moderieren. In meiner Anmoderation hörten Sie den Klappentext zu einem neuen Buch namens Ethik der Partizipation mit dem Untertitel Einblicke in gesundheitsbezogene Forschung, Politik und Technologieentwicklung. Das Buch wird voraussichtlich Ende des Jahres erscheinen. Der Klappentext, den ich für die heutige Einleitung verwendet habe, gibt ganz gut das heutige Fahrwasser vor. Wir werden heute gemeinsam über das Thema Partizipation von Patientenorganisationen an der Forschung im Gesundheitswesen sprechen. Schönerweise habe ich heute zwei Gäste mit an Bord, die beide an diesem Buch beteiligt waren, in Form von Herausgeberschaft bzw. Kapitelautorschaft. Mit Ihnen beiden möchte ich allerdings nicht nur über das Buch sprechen und bin gespannt, wohin die Reise in unserem Gespräch gehen wird. Bevor wir die Leiden losmachen, möchte ich die Gäste mit ein paar wenigen Worten vorstellen. Dr. Corinna Klingler, Herausgeberin des erwähnten Buches, arbeitet seit über 10 Jahren im Wissenschaftsbetrieb in unterschiedlichsten Positionen. Die letzten Jahre haben Sie sich dabei primär mit Partizipation beschäftigt, sowohl theoretisch als auch praktisch. Sie war einige Jahre beim German Biobank Node als Stakeholder-Managerin angestellt und hat sich darum gekümmert, dass es einen Austausch gab zwischen Biobanken und ihren Stakeholdern, also Forschenden, aber auch Patienten. Auch hat sie sich dabei dafür eingesetzt, dass die Bedürfnisse der Stakeholder in den Strategien der Biobank entsprechend abgebildet werden konnten. Danach war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam beschäftigt und hat dort die letzten 3 Jahre eher theoretisch zur Ethik der Partizipation gearbeitet. In diesem Rahmen erscheint nun auch das Buch Ethik der Partizipation, hoffentlich Ende des Jahres, wie sie mir zuvor mitgeteilt hatte. Derzeit arbeitet sie als Referentin für Ethiklehre bei der Akademie für Ethik in der Medizin. Damit komme ich zu meinem zweiten Gast namens Thomas Duda. Ich habe mir sagen lassen, dass auch er in dem Buch vertreten sein wird. Wir haben ihn bereits als Gast begrüßen können, als es um die Vorstellung des Patientinnenbeirats von Pandora ging. Als kleine Empfehlung, dort einmal reinzuhören. Herr Thomas Duda ist Wirtschaftsjurist und als solcher in einem führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik. Er ist seit mehr als 10 Jahren ehrenamtlich aktiv als Delegierter, als Fachbereichsleiter Digitalisierung und als Datenschutzbeauftragter. Heute ist er auch aktiv als zweiter Vorsitzender des Stiftungsrats der Pro-Retina-Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Und er ist auch selbst Host des Podcasts namens Retina View. Er bringt ebenfalls einige Erfahrungen mit aus der Mitarbeit in wissenschaftlichen Projekten, an denen er sich mit viel Freude immer wieder beteiligt, wie auch beispielsweise am Pandora-Forschungsprojekt. Schön, dass Sie beide dabei sind. Um unsere Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, fangen wir einmal mit einigen grundlegenden Fragen zur Teilhabe von Patientenorganisationen an Forschungsprojekten an. Herr Duda, wir haben in meiner Einleitung gehört, dass Sie aus Freude an wissenschaftlichen Projekten mitarbeiten. Was ist darüber hinaus Motivation für Patientenorganisationen an Forschungsprojekten mit Forschenden überhaupt zu kollaborieren?
Erst einmal ist es nicht nur die Freude, es ist natürlich auch mein persönliches Interesse, weil ich ja auch Betroffener bin von einer Augenerkrankung. Insofern bei mir, bevor ich mich ehrenamtlich engagierte, war eben das Hauptinteresse, gibt es eine Lösung in mittelbarer oder unmittelbarer Zukunft für mein Augenproblem. Das war so ein bisschen die Motivation bei mir. Das kann man natürlich nur erreichen, indem man sich eng mit dem Thema Forschung beschäftigt und sich schaut halt, wie laufen Forschungsprojekte eigentlich ab und welchen Beitrag kann man als Einzelner und eben auch als Organisation dazu beitragen. Das war im Prinzip so ein bisschen die Motive, die bei mir dahinter gestanden haben.
Dann darf ich gleich die gleiche Frage in umgekehrter Richtung an Frau Klingler stellen. Warum sind Forschende interessiert an der Kollaboration mit Patientinnen und Patienten und Patientenorganisationen?
Das ist natürlich so eine ganz breite Frage. Und ich glaube, die Motivationslage ist, je nachdem, in welchem Kontext Leute forschen und in welcher Forschungsfrage Leute ins Feld gehen oder mit welchem Forschungsinteresse vielleicht, total unterschiedlich. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass sich so diese Partizipationsidee ja in ganz unterschiedlichen Bereichen entwickelt hat, die vielleicht auch ein bisschen mit einer anderen Motivation daran gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie guckt auf Forschungsprojekte, die eher so im kommunalen Gesundheitsbereich sind und zum Beispiel, weiß ich nicht, Präventionsprojekte für irgendwas entwickeln wollen, ne? Dann tun die natürlich einfach gut daran, mit den Leuten, die sie adressieren wollen, zusammenzuarbeiten. Weil wenn so ein Präventionsprogramm komplett an den Bedürfnissen der Leute, die erreicht werden sollen, vorbeigeht, ja, also zum Beispiel Informationen irgendwo aufgehangen werden, wo die Leute gar nicht vorbeigehen oder so, dann wird es halt auch nicht genutzt. Und das ist einfach schade. Dann gibt es natürlich auch persönliche Motivationslagen, wo politische Überzeugungen, die dahinter stehen. Ne? Irgendwie, dass man sagt, naja, ich will irgendwie schon nicht über Leute forschen, sondern irgendwie habe ich das Bedürfnis, also wenn ich zu irgendeinem Thema forsche, die Leute, die davon dann betroffen sind, irgendwie auch an Bord zu holen. Also da steht so ein Demokratisierungsgedanke dahinter. Aber das kann auch irgendwie ganz nochmal eine ganz andere, ich sag mal, vielleicht ein bisschen instrumentellere Motivationslage sein. Das sollte mir einfach helfen können, meine Forschung besser zu machen. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit einer bestimmten Gruppe forsche und ich weiß nicht so richtig, wie ich die erreiche, ja, also wie ich überhaupt rekrutiere, wie ich überhaupt Leute finde, die an meinen Forschungsprojekten teilnehmen, kann es natürlich clever sein, mal mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, ey, ja, aber wo kann ich das denn bewerben? Habt ihr eine Idee? Habt ihr vielleicht sogar vielleicht einen Verteiler, den ich nutzen kann oder so, ja. Dann können dann Patientenverbände oder auch einzelne Patientinnen, Patienten einfach eine große Unterstützung sein, weil die Wissen haben, was ich als Forschende im Zweifelsfall nicht habe. Also ich würde mal sagen, ich glaube, der Strauß an Motivationslagen ist bunt.
Ja, jetzt haben Sie auch schon den Demokratisierungsgedanken angesprochen, der Teilhabe. Vielleicht gehen wir an der Stelle nochmal einen Schritt tiefer. Welche Formen der Teilhabe gibt es denn eigentlich? Wie definiert sich Teilhabe in Forschungsprojekten und wo beginnt sie? Mit welchen Formen haben wir es dabei zu tun?
Das ist natürlich so ein bisschen eine sehr schwierige Frage mit Definitionen, weil Definitionen sind ja nicht fix und verändern sich möglicherweise auch. Und ich würde sagen, es gibt auch so strategische Nutzung des Teilhabebegriffes beziehungsweise des Partizipationsbegriffes. Ja, also ich war auch schon auf Veranstaltungen, wo Leute Datenspende als Partizipation verkauft haben oder als Teilhabe verkauft haben, wo ich sagen würde, also das ist jetzt wirklich irgendwie mit meinem Verständnis von Teilhabe und Partizipation irgendwie nicht mehr vereinbar. Aber weil es gerade, ich sag mal, in ist, partizipativ zu forschen und irgendwie auch viel gefordert wird in der politischen Arena, kleben gerne Leute dieses Label auf Dinge. Das ist so die eine Seite, warum es gar nicht so einfach ist, diese Frage zu beantworten. Auf der anderen Seite gibt es so ganz unterschiedliche historische Entwicklungen, wo so Partizipation herkommt, wo auch immer so ein bisschen andere Schlagrichtung von Partizipationsverständnis sich entwickelt hat, sag ich mal. Also so in der Technikentwicklung, wenn die von Partizipation reden, meinen die vielleicht ein bisschen was anderes als Action Research. Das ist eine andere Richtung. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber sondern vielleicht einen Vorschlag anbieten, der zumindest in der Gesundheitsforschung relativ weit verbreitet ist. Es gibt so eine Partizipationsleiter, wobei da ist diese Leitermetapher auch schon kritisiert worden ist, aber es gibt so eine Partizipationsleiter, die ist von Wright und Kollegen schon von ganz paar Jahren irgendwie formuliert und in die Welt gebracht worden, auch in Anlehnung an andere konzeptionelle Konstrukte. Und die sagen, na ja, eigentlich fängt Partizipation da an, wo wirklich Entscheidungsmacht geteilt wird zwischen Forschenden und Stakeholdern, also Bürgerinnen oder Patientinnen, im Gesundheitskontext eben dann häufig PatientInnen. Und das bedeutet, dass ich nicht nur Leute befrage und sage, sagt mir doch mal, wie mache ich das hier besser? Das ist eigentlich keine Beteiligung oder Teilhabe, sondern das ist vielleicht eine Konsultation oder eine Beratung oder so, ja, sondern da, wo wirklich Menschen zusammenkommen und versuchen, gemeinsam zu gestalten und in schwierige, teilweise auch schwierige Aushandlungsprozesse zu gehen und Verständigungsprozesse und dann halt, also wo es wirklich um Entscheidungsmacht geht. Also ich finde den Vorschlag ganz produktiv zu sagen, das ist das, wo es wirklich dann, wo wir dann wirklich von Teilhabe sprechen. Das heißt nicht, dass Konsultation und Beratung schlecht ist. Ja, also es kann auch Projekte geben, die eignen sich vielleicht gar nicht für eine partizipative Ausrichtung. Ja, also ein hochstatistisches Projekt, weiß ich jetzt nicht, ob man das partizipativ ausrichten muss. Ja, wenn wir wirklich von Partizipation sprechen oder Teilhabe sprechen, dann geht es eigentlich um Teilen von Entscheidungsmacht. So, hier setze ich mal einen Punkt.
Dann greife ich diesen Punkt direkt auf und mache da an der Stelle weiter. Sie haben recht, Frau Dr. Klingner. Eine vielleicht, ich will mal sagen, starre Definition von Partizipation gibt es nicht. Und es fängt meines Erachtens schon etwas früh an der Frage, die die Forschung aufbringt. Und da ist auch überhaupt die Frage, sollen Forschende eine Forschungsfrage aufbringen oder sollen Patienten vielleicht eine Frage auch aufbringen? Allein bei dem Punkt kann man sich lange aufhalten. Ich sehe Partizipation mittlerweile ein bisschen mehr als wie einen Baukasten. Das heißt also, weil es ja auch verschiedene Strukturen von Patientenorganisationen gibt, die unterschiedlich besetzt sind, unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Interessen haben, sehe ich das mehr als einen Baukasten und kann man sagen, auf das eine, da würde man vielleicht zum späteren Zeitpunkt anfangen, der andere möchte ganz gerne am früheren Zeitpunkt, der andere will nur informiert werden. Insofern, ich glaube, das muss man ganz unterschiedlichen Ausprägungen sehen. Sie hatten das Thema Demokratisierung und auch Machtstruktur genannt gehabt, Frau Dr. Klingler. Auf Macht hoffe ich, dass der Herr Drobny nachher nochmal etwas eingeht. Partizipation ist definitiv etwas, was mit Demokratisierung auch zu tun hat. Wie schwer Demokratie zu leben ist und dass das Anstrengung bedeutet, glaube ich, können wir jeden Tag in anderen Feldern erleben. Und das ist das. Damit heißt es aber auch automatisch, Partizipation kostet Zeit, Kosten in dem Fall nicht als negativ gesehen, sondern man muss eben Zeit investieren und natürlich auch es ist mit finanziellen Ressourcen auch verbunden, weil schließlich investiert ja jemand dort Zeit, um eben zu partizipieren an bestimmten Forschungsfragen. Es darf aber nicht dazu führen, das ist zumindest meine Schlussfolgerung daraus halt, dass es ein Prozess komplett zum Erlahmen bringt.
Ich knüpfe vielleicht gleich an dem an, was Sie sich gewünscht haben, dass wir mehr über Macht sprechen. Frau Dr. Klingler hatte ja auch schon auf den Unterschied hingewiesen zwischen Beratung und echter Mitbestimmung. Und Sie haben jetzt, Herr Duda, nochmal stark gemacht, dass es um gegenseitigen Respekt geht in der Forschung. Was ist Ihre Ansicht, Herr Duda? Wie kann man dem unterschiedlichen Macht- und Wissensgefälle auf angemessene Weise begegnen? Manche Patientenorganisationen sprechen ja auch hier von der Forderung, dass Forschende und Patientenorganisationen sich auf Augenhöhe begegnen sollen.
Begriff der gleichen Augenhöhe, da habe ich persönlich ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, weil ich nicht genau weiß, was das genau bedeuten soll. Machtgefälle, wir werden immer ein unterschiedliches Machtgefälle haben. Das ist, glaube ich, ganz natürlich so gegeben. Die Frage ist, wie man dieses Machtgefälle ausgleicht. Und auch, es ist ja nicht natürlich gegeben, dass Forschende mehr Macht oder Wissen besitzen, vielleicht Spezifisches, und Patientenorganisationen gar nicht. Das kann sich in ganz gewissen Situationen auch komplett umdrehen. Insofern meine ich, das kann man nur regeln, systematisch regeln, indem man das Ganze verschriftlicht, indem die Patientenorganisationen sagen oder in dem Fall schriftlich festhalten, wie sie dazu beitragen können, was ihre Rechte und was natürlich auch was ihre Pflichten sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Forschende. Das halte ich für einen sehr sinnvollen Weg, dass man auch wieder zurückkommen kann, wenn man sich von diesem Punkt entfernt und sagt, Moment, was haben wir hier festgelegt? Und auch vielleicht ein bisschen Prozess eben dann damit anstößt.
Was würden Sie, Frau Dr. Klingler, aus der Wissenschaftsperspektive dazu anknüpfen wollen?
Zu den Macht- und Wissensgefällen. Mhm. Alleine wenn man sozusagen in einem Wissenschaftsbetrieb interdisziplinär zusammenarbeitet, gibt es Situationen, wo Menschen einfach unterschiedlich ticken und man sozusagen Brücken bauen muss zu jemandem, der vielleicht die Welt ein bisschen anders sieht oder vielleicht auch richtig anders sieht als man selber. Und das ist schwer. Und ich glaube, am Ende des Tages können wir das nur, diese Brücken nur bauen, wenn wir mit einer bestimmten Haltung in diese Kooperation gehen. Und zwar mit einer Haltung, die auf der einen Seite erstmal zuhört, also die bereit ist, sich auf den anderen einzulassen und die Weltsicht von dem anderen und vielleicht auch sich selbstkritisch zu reflektieren, also sowas wie Reflexivität, Selbstreflexivität, also für die Forschenden sowieso, aber manchmal auch sozusagen auf der anderen Seite, weil wenn ich mit einer Patientin zusammenarbeite, die nur sich selbst sprechen möchte und ihre eigene Geschichte, dann ist das auch problematisch, weil dann kann ich mit der auch als in einem Forschungsprojekt möglicherweise nicht produktiv zusammenarbeiten. Aber wenn ein Forschender nur sein Zeug durchdrücken will, ist das genauso. Und ja, also natürlich kann man auch Dinge am Anfang verschriftlichen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Gutes Erwartungsmanagement ist auch total wichtig, ne? Zum Beispiel der Forschende begreift, was sind denn überhaupt die zeitlichen Ressourcen, die meine ForschungspartnerInnen einbringen können, ja? Was kann ich denen zumuten? Was sind deren körperlichen Einschränkungen, ja? Ich kann zum Beispiel alles sehen. Ich weiß nicht, was für Dinge ich vielleicht organisieren muss, wenn ich mit Herrn Duda in einem Forschungsprojekt zusammenarbeiten möchte. Also muss ich irgendwie sprechen, muss das irgendwie lernen. Also, aber auf der anderen Seite muss auch sozusagen mein Forschungspartner verstehen, ja krass, so, ne? Die Forschende hat einen Antrag geschrieben, da hat sie irgendwie festgelegt, sie muss 2 Paper schreiben und das muss irgendwie in den nächsten 2 Jahren passieren. Ach weh, ach so, okay, jetzt verstehe ich vielleicht, warum die so einen zeitlichen Druck hat, ne? Also gutes Erwartungsmanagement und das auch zu verschriftlichen, da würde ich Herr Duda recht geben, aber ich glaube trotzdem so am Ende ist es eine Haltungsfrage. Bin ich bereit, mich auf diesen schwierigen Prozess einzulassen? Bin ich bereit, mich selbstkritisch zu hinterfragen und offen zu sein und vielleicht auch eine gewisse Solidarität mit dem anderen irgendwie zu entwickeln, so, weiß ich nicht, auf Augenhöhe, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht die perfekte Formulierung, sondern irgendwie ein produktives Zusammenarbeiten, obwohl sozusagen Unterschiede bestehen im Macht- und Wissensgefällen und den anderen Dimensionen wahrscheinlich auch noch.
Das ist ein äußerst wichtiger Punkt, den man vorab auch klären muss. Also beim Patienten ist das Erwartungsmanagement ein ganz anderes, nämlich vielleicht die Hoffnung auf eine bessere oder schnelle Diagnose, die Chance auf eine Therapie oder eventuell sogar eine Heilung. Vielleicht ist es auch nicht der Patient selber, vielleicht ist es auch ein Angehöriger beispielsweise, der vielleicht sich auf etwas einstellen muss. Auch da muss man vielleicht denken, dass es vielleicht ein Aspekt sein muss bei einer Partizipation. Und der Forschende muss natürlich auch schauen, was ist eigentlich seine Erwartung an sich selbst, natürlich auch an das Forschungsprojekt, wie Frau Dr. Klingler hat gerade das Thema Papers erwähnt gehabt, und natürlich auch, was er oder sie von den Patienten erwartet. Wichtig ist halt, dass man die richtige Sprache hier findet und dass man irgendwo mal auch schaut, an welchem Punkt begegnen wir uns jetzt, was das Thema Erwartung anbetrifft.
An der Stelle finde ich es nochmal spannend zu fragen, an welchen Phasen der Forschung Partizipation überhaupt eintreten kann. Sie hatten ja schon erwähnt, dass es durchaus ganz am Anfang beginnen kann, nicht erst bei der Datenerhebung, sondern schon bei der Stellung der Forschungsfrage und der Entwicklung einer Forschungsfrage. Welche weiteren Phasen eines Forschungsprojekts könnten denn noch für eine Partizipation in Frage kommen?
Per se kann das ja schon vor dem Forschungsprojekt anfangen, ne? Also man kann ja auch schon in die Forschungspolitik oder die Wissenschaftspolitik, wenn man möchte, gucken und sagen, naja, also sowas wie Forschungsprioritäten setzen, ja, also wofür wird überhaupt Geld locker gemacht auf politischer Ebene, kann man auch Patienten beteiligen, ja, also so Prioritätssetzungsprozesse und auch Begutachtung von Anträgen. Häufig ist das so, dass Forschende Anträge schreiben und Forschungsförderinstitutionen begutachten die und sagen dann, ja, du kriegst Geld und du nicht. Auch da könnte man sich ja vorstellen, dass da Patientinnen und Patienten mit drin sitzen und da ihre Perspektive mit einbringen. Per se kann man sich vorstellen, dass in dem richtigen Forschungsprojekt jeder Schritt des Forschungsprojekts von Partizipation profitieren könnte. Also zum Beispiel Entwicklung von einer Forschungsfrage. Gerade wenn ich in die angewandtere Forschung gehe, mit den Leuten zu sprechen, sagen, ist das jetzt überhaupt interessant für euch? Ja, was wäre jetzt vielleicht für euch eine spannende Forschungsfrage? Planung des Vorhabens, ne? In der Entwicklung von Informationsmaterial kann davon profitieren, dass da mal ein Patientenvertreter oder Vertreterin drüber liest und sagt, sorry, versteht man überhaupt nicht, ja, könnte das nochmal anders formulieren, das nochmal besser erklären. Patientenvertretende können wahnsinnig hilfreich sein, häufig in der Rekrutierung. Das Beispiel hatte ich ja vorhin schon, weil man gar nicht weiß, wie man die anspricht am besten und sozusagen gewinnt für das Projekt, aber auch in der Datenauswertung, also wenn man jetzt sozusagen nicht so sehr in den quantitativen Bereich, also in den zählenden Bereich schaut, sondern gerade auch in den qualitativen Bereich, der eher wie sowas mit Interviewdaten arbeitet, also mit sozusagen Worten und Sätzen und nicht mit Zahlen, kann das total produktiv sein, dass man das nicht als Forschende alleine macht, sondern sozusagen die Perspektive von Betroffenen dabei hat, die das, also das habe ich wirklich schon erlebt. Wir haben irgendwie geforscht zu Robotik in der Pflege und haben diese Interviews ausgewertet und haben das dann mal mit einer Pflegekraft besprochen. Die hat da ganz andere Sachen gesehen als wir, weil die halt mit ihrer Perspektive da drauf guckt. Das hat total das bereichert, unsere Auswertung. Ja, das gilt natürlich für Patienten, Patientinnen genauso. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wo Patientinnenorganisationen durchaus auch als Korrektur, finde ich, ein Stück weit für die WissenschaftlerInnen fungieren können, ist Dissemination von Daten. Ne? Also wir als WissenschaftlerInnen, wir kennen uns halt im Zweifelsfall super aus in so Fachzeitschriften, ne? So wie wir irgendwie Studienergebnisse an unsere WissenschaftlerInnen-Community bringen. Aber wir wissen vielleicht nicht von Verteilern von Patientinnenorganisationen oder, weiß ich nicht, Zeitschriften, Podcasts, die Patientinnen und Patientinnen rezipieren. Und die das wissen aber Patientenorganisationen im Zweifelsfall und machen sich vielleicht auch stark, dass Ergebnisse eben nicht nur in der Wissenschaftscommunity, sondern auch für die tatsächlich Betroffenen disseminiert werden. Genau, ich glaube, wie gesagt, also in all diesen Schriften kann potenziell Partizipation bereichernd sein.
Das, was die Frau Dr. Klinger gerade beschrieben hat, Herr Drobny, ist ja nichts anderes als die Darstellung der verschiedenen Kompetenzfelder aus Wissenschaftssicht und natürlich auch aus Patientensicht. Also jeder hat da seine Stärken und seine Schwächen und ich glaube, die Kunst der Partizipation besteht eben darin, die beiden Stärken herauszuarbeiten oder vielleicht auch die Schwächen sichtbar zu machen. Was kann die eine Seite, was kann die andere Seite? Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, den die Frau Klinger noch nicht genannt hatte, nämlich, dass man Patientenorganisationen natürlich auch als Plattform nutzen kann, um Informationen weiter zu verbreiten. Das heißt also wirklich als aktives Kommunikationsmedium, dass man beide gemeinsam dort eine Forschungsstudie vorstellt, und das als gemeinsames Projekt auch darstellt. Und der eine kommuniziert halt in die Forschungsrichtung, der andere in die Patientenrichtung. Aber zumindest wie dort die Identität des Projektes einerseits und eben auch die der gemeinsame Ansatz nochmal erheblich sichtbarer gemacht. Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, der nicht zu verachten ist. Vielleicht noch als Ergänzung, weil Sie ein Beispiel brachten, ja, kann ich aus meiner Sicht nur sagen, ich habe mal bei einer Untersuchung teilgenommen und da hieß es aus Sicht des Forschenden, das müssen Sie doch jetzt sehen. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Ne? Also das kann in der Theorie vielleicht so sein, dass man es sehen sollte. Das kann auch vielleicht bei Tiermodellen halt so sein, halt, dass es den Effekt gebracht hat. Aber der Sprung danach halt von einer Laborforschung in eine klinische Forschung, der kann im Prinzip mit Patienten erfolgen, weil da so viele Parameter noch einspielen, die man quasi als Forschender auch gar nicht sieht.
Also ich finde das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Duda, über Kompetenzen ist ganz wichtig per se für den ganzen Partizipationsbereich. Ne? Also so dieses ganze Erfahrungswissen von Patientinnen kann Forschung total toll ergänzen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich sozusagen klar zu machen, was diese verschiedenen Kompetenzen sind. Weil meistens sind es ja Forschende, die solche also solche partizipativen Projekte anbahnen. Nicht nur, das kann auch sozusagen aus der Patientenorganisationsrichtung kommen, wenn da Forschende das sozusagen initiieren, sich auch zu fragen, okay, was sind sozusagen die Kompetenzen, die mitbringen? Kann das in diesem Forschungsprojekt sozusagen, kann das bereichern? An welchen Stellen, welcher Zweck soll die Partizipation haben? Weil mein Gefühl ist, was heute häufig passiert ist, so Partizipation ist gefordert, also mache ich das halt irgendwie. Ich habe aber keine Ahnung, was ich damit will. Hat mir halt irgendwie so der Fördergeber irgendwie gesagt, ich soll das machen. Und ich weiß nicht warum, also der Zweck ist mir nicht klar und mir ist auch nicht klar, mit welchen Schatz an Kompetenzen diese Menschen in mein Projekt kommen könnten. Und dann kann das halt nur scheitern. So, und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine wahnsinnig unbefriedigende Erfahrung. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass sich das am Anfang klar zu machen, sozusagen, was ist der Zweck und was für Kompetenzen sind da draußen und wie kann ich die sozusagen sinnvoll in meinem Projekt integrieren.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob der Begriff gängig ist, aber eine Partizipation-Organisation müsste auch da ganz hilfreich sein, weil ich muss auf beiden Seiten, auf Seiten der Forschenden und auf Seiten der Patientenorganisation auch immer eine Person haben, die das Ganze verantwortet, die sagt, das können wir und wie machen wir das, wie setzen wir es um. Und ich finde feste Ansprechpartner dort, die dort, wenn man ein gemeinsames Band haben und auch das gemeinsame Verständnis für etwas haben, ist extrem wichtig für den Erfolg eines Projektes.
Ja, sich genau darüber zu verständigen und darüber im Klaren zu sein, wo und an welchen Phasen im Projekt Partizipation sinnvoll ist, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig auch in der Hinsicht, dass Teilhabe nicht projekthemmend wird. Sehen Sie dabei auch die Gefahr, dass Projekte generell zu langwierig werden? Vor allem, wenn von außen der Druck kommt, Partizipation in allen Phasen umzusetzen?
Ich glaube, von allen Phasen war ja nicht die Rede, sondern nur, man muss es vordefinieren, in welchen Phasen und in welcher Tiefe auch die Partizipation dann sein soll. Definitiv steht, glaube ich, fest, ich glaube, das ist unstrittig, dass man mehr Zeit benötigt. Und wenn ich wieder diesen Projektgedanken aufbringe und wenn ich das Ganze an einem Zeitstrahl abbilden würde, dann muss ich einfach schauen, halt, was bedeutet das auf der Zeitachse.
Ja, kann ich Herrn Duda nur hundertprozentig recht geben. Partizipation braucht Zeit, also allein Verständigungszeit, die ich vielleicht nicht so brauche, wenn ich nur, ja, also wenn ich jetzt irgendwie Ethikerin bin und ich arbeite nur mit Ethikern zusammen, dann ist das weniger ressourcenintensiv auf der Zeitachse, als wenn ich jetzt noch mit einem VWLer zusammenarbeite oder mit einem Betroffenen. Das kostet einfach mehr Zeit. Ich glaube, was sozusagen aus einer WissenschaftlerInnen-Perspektive total frustrierend ist, ist das Wissenschaftssystem, so wie es gerade ist. Weil das wird zwar überall gefordert, dass Partizipation ganz toll ist und hat auch interdisziplinäre Forschung, die übrigens, finde ich, genauso herausfordernd ist wie partizipative Forschung an vielen Stellen. Aber die Ressourcen dafür werden nicht zur Verfügung gestellt. Es sind trotzdem irgendwie 3-Jahres-Projekte und in denen muss das Ganze irgendwie laufen. Also es ändert sich gerade, das empfinde ich als positiv, dass man mittlerweile auch Gelder sozusagen für zum Beispiel Werkverträge mit Co-Forschenden beantragen kann. Das war früher nicht so. Also das geht mittlerweile besser, dass man sozusagen zumindest die Leute aus der Patientenorganisation auch entlohnen kann für ihre Tätigkeit, was ich aus der ethischen Perspektive total wichtig finde. Das ist sozusagen einfacher geworden. Nicht, dass es einfach wäre, aber einfacher. Und dann hat man natürlich als Wissenschaftler diesen unglaublichen Druck, weil eigentlich fliegen ja sowieso, außer man kriegt eine Professur nach 12 Jahren, alle raus aus dem System. Und es gibt eine höhere Fluktuation auf der Wissenschaftlerseite, was sozusagen die Forderung nach klaren Ansprechpartnern erschwert. Und in dieser Konstellation ist es gar nicht so leicht, partizipativ, also gut partizipativ zu forschen. Weil die Ressourcen, die man eigentlich braucht, um das gut zu machen, stehen einem eigentlich nicht zur Verfügung. Weder die zeitlichen, noch die Kontinuität auf Wissenschaftlerseite. Und wenn man da so ist, als junger Wissenschaftler, und man will irgendwie in diesem Betrieb bleiben, dann ist das eigentlich karriereschädigend, partizipativ zu forschen. Weil man braucht so viel Zeit. Und das ist, finde ich, wahnsinnig schade. Also wenn man das fordert von politischer Seite, dann muss man auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass man gut partizipativ forschen kann. Weil sonst ist das eine Idee, die im Zweifelsfall nicht scheitert, weil es eine schlechte Idee ist, sondern an den Rahmenbedingungen scheitert. Und das wollen wir ja nicht.
Aber Frau Dr. Klinger, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass sich die Forschenden mit den Patientenorganisationen verbünden müssten, um dort die Strukturen zu verändern?
Klar, optimalerweise. wäre das eine naheliegende Koalition, die Druck ausüben könnte auf den politischen Betrieb da irgendwie?
Im Sinne einer Partizipation für die Partizipation.
Ja, das wäre schön. Aber natürlich sehe ich auch, dass also in einer Patientenorganisation, die haben ja auch eigene Themen, ne? Die wollen ja auch ihre eigenen Themen irgendwie voranbringen, auch auf der politischen Bühne, sag ich mal. Und ob die jetzt noch Ressourcen haben, die Wissenschaftler in der Veränderung des Wissenschaftssystems zu unterstützen, weiß ich nicht. Aber natürlich wäre es eine wünschenswerte Kollaboration oder Kooperation.
Ja, jetzt haben Sie die Rahmenbedingungen der Partizipation, der Kooperation hervorgehoben, vor allem insbesondere aus Wissenschaftssicht. Jetzt möchte ich gerne Herrn Duda nochmal fragen. Partizipation, da haben Sie mir im Vorfeld gesagt, da kann leichter Eindruck entstehen, dass es nur um eine rein theoretische Übung geht, aber dass es noch viel größere Hürden gibt als das Ausfüllen von Fragebögen. Und ja, da wollte ich Sie fragen, wie die aktuellen Rahmenbedingungen der Beteiligung aussehen, die aktuellen Herausforderungen und Probleme?
Es ist, wie gesagt, ja nicht nur die reine Theorie und das Verändern eines Fragebogens auf bessere oder zielgerichtetere Sprache, sondern es könnte ja auch nachher Forschung sein anhand von Medikamenten, im Sinn, dass man vielleicht jemandem etwas verabreicht, im Sinne auch von Hautproben, die man gibt halt, oder das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich kenne nicht alle Belange, alle Patientenorganisationen. Auf jeden Fall, es bleibt nicht nur im theoretischen Bereich, was den Fragebogen anbetrifft. Und da ist eben auch die Frage an die Patientenorganisation, gibt es die Strukturen, um sowas sicherzustellen? Hat man dort ja vielleicht ein entsprechendes Pendant zu der Forschungseinrichtung? Kann man kompetent reagieren? All das sind Fragen, die sich natürlich dann die Patientenorganisationen selbst stellen müssen.
Ja, die finanziellen Aspekte sind sicherlich auch eine große Herausforderung. Welche Kosten fallen denn für Patientenorganisationen an oder in welchen Bereichen? Für was muss Geld ausgegeben werden, wenn eine Teilhabe in Forschungsprojekten angestrebt wird? Haben Sie da Beispiele, Herr Duda?
Es ist natürlich in erster Linie Manpower, was ich habe. Das heißt also, man stellt Zeit, Wissen, Kompetenz, Know-how zur Verfügung. Man arbeitet an bestimmten Studienfragen mit, indem man bestimmte Sachen mit verfasst, mit korrigiert. Vielleicht muss man sich auch noch selber kundig machen, was ist damit gemeint halt. Man muss nach außen und nach innen kommunizieren. Nach innen ist häufig die Frage nach dem Thema Datenschutz. Darauf würde ich jetzt nicht weiter eingehen, weil da würden wir uns heute hier zeitig verlieren. Ja, aber auch, wie motiviere ich nach innen halt vielleicht, dass die Personen teilnehmen an bestimmten Fragen. Das ist vor allen Dingen das Thema Manpower, was dort eine erhebliche Rolle spielt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, vorausgesetzt, bestimmte Daten liegen schon vor, also beispielsweise in einem Patientenregister, in einer Datenbank, da müssen diese Daten ja auch extrahiert werden. Vielleicht muss auch etwas neu programmiert werden, das kann natürlich auch sein. Auch das würde beispielsweise Zeit und Kosten bedeuten. Der dritte Punkt ist natürlich auch, neben dem zeitlichen Aspekt, vielleicht muss man auch irgendwo hinfahren, an einer Veranstaltung teilnehmen, sich entsprechend darauf vorbereiten, vielleicht auch etwas präsentieren. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und wie gesagt, die meisten, die hier in Patientenorganisationen tätig sind, machen das ehrenamtlich und haben vielleicht noch Familie, eine berufliche Tätigkeit oder auch eben vielleicht auch einfach nur Schwierigkeiten, irgendwo von A nach B zu kommen, brauchen da eine gewisse Assistenz, brauchen vielleicht auch Assistenz, etwas lesen, schreiben zu können und so weiter.
Vielen Dank für diese Einblicke. Ich möchte im letzten Teil noch gerne auf das Buch eingehen, aber bevor ich das mache, wollte ich Sie noch mal fragen, ob es etwas gibt, gerne noch anmerken möchten zum Thema Partizipation an Forschungsprojekten.
Ich finde, Partizipation ist ein Lernprozess und wir stehen am Anfang dieser Kurve und ich glaube, es ist ein dauerhafter Lernprozess. Und wie etwas ausgestaltet werden kann, dafür gibt es kein Rezept. Das hat vielleicht bestimmte Bauteile oder Bestandteile, aber letztendlich, wie gesagt, man muss es selbst für sich auch formulieren, man muss die Fragen für sich selbst beantworten. Wie kann ich mich dran beteiligen? In welcher Intensität will ich mich überhaupt dran beteiligen? Ist die Forschungsfrage gleich eine komplett andere, die den Kern des Verbands eigentlich anbetrifft. Insofern, wie gesagt, da stehen wir doch am Anfang. das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bevor das als komplett normales Instrument etabliert sein wird.
Ich finde es irgendwie sehr gut, dass man sich sozusagen heute ein bisschen positionieren muss dazu, ob man oder warum man vielleicht gerade im Gesundheitskontext, ob man partizipativ forscht, warum man das vielleicht nicht tut, also das sozusagen auch irgendwie begründen muss. Gleichzeitig finde ich irgendwie so einen Druck, zu partizipativ zu forschen, auch verkehrt, weil es gibt einfach auch Projekte, die sind vielleicht nicht so total geeignet für eine partizipative Ausrichtung. Also es ist auch durchaus okay, nicht partizipativ zu forschen. Und das andere ist auch nochmal kritisch hinzuschauen, wer denn partizipiert. Ja, weil wenn man sozusagen auch diese Idee von Demokratisierung hinter Partizipation steht und diese Idee von Partizipation ist ja eigentlich ein emanzipatorisches, demokratisierendes Projekt, wenn man so möchte, ja. Also wenn man dann mal kritisch auf diese Projekte guckt, die partizipativ ausgerichtet sind, dann ist es natürlich schon dann auch häufig ein bestimmtes Klientel, was häufig sozioökonomisch besser gestellt ist, im Zweifelsfall studiert hat, was dann sozusagen partizipiert, was dann tatsächlich beteiligt wird an Forschungsprojekten. Und dann gibt es natürlich auch Stimmen, die hört man nicht. Und auch da nochmal kritisch hinzugucken, wer denn partizipiert, wer denn nicht partizipiert. Also es gibt in unserem Buch, vielleicht jetzt als Überleitung, ein ganz tolles Kapitel von einer Patientin/Künstlerin, Christina Zück heißt die, zu Access- und Ausschlussmechanismen in Beteiligungsformaten, den ich jedem ans Herz lesen kann, weil er einfach wahnsinnig schön geschrieben ist. Macht einfach eine große Freude, diesen Text zu lesen. Aber die zum Beispiel sagt, na ja, wenn Leute zum Beispiel eine Fatigue haben und sich eine Partizipationsstelle aufteilen wollen, also sozusagen, dass eine Stelle mit drei Leuten besetzt ist, das ist in bestimmten Kontexten nicht möglich. Und damit schließt man Leute aus. So, ja, damit, wie man das gestaltet, schließt man Leute aus. Und das hat halt in diesem Moment halt zu Ausschlussmechanismen geführt. Und das irgendwie kritisch zu reflektieren, finde ich ganz wichtig. Da haben wir, glaube ich, bisher nicht so drüber gesprochen. Auch da habe ich nicht die perfekte Antwort, wie man das löst. Aber das mitzudenken ist, glaube ich, wichtig.
Ja, danke für die Worte und auch für die Überleitung zum Buch. Da möchte ich gerne fragen, Frau Klingler, was der Grund war, die Publikation auf den Weg zu bringen. Welche Botschaften wollten Sie damit vielleicht besonders in die Welt tragen?
Ich glaube, ich wollte, weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Botschaften hatte, sondern ich wollte erst mal einen Raum aufmachen, überhaupt über Ethik der Partizipation zu sprechen, weil es ist jetzt nicht so, dass da noch nie drüber gesprochen wurde. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind, das möchte ich wirklich nicht behaupten. Aber es ist jetzt so ein Thema, was bisher gerade in Deutschland jetzt noch nicht so total präsent war, dass man darüber spricht. Und wir wollten einfach einen Raum aufmachen, darüber zu sprechen und voneinander zu lernen. Wie gestalten denn Leute partizipative Projekte? Was sind denn Herausforderungen ethischer Natur, die da entstehen? Wie gehen Leute damit um? Wie löst man die auf? Und da Raum für Austausch schaffen. Und weil ich glaube zum Beispiel, also wenn man da sozusagen als BerufsethikerIn drauf schaut, dann gibt's halt so wahnsinnig viel Orientierungswissen für, wie gestalte ich mein Forschungsprojekt. Aber es gibt wenig Diskussion darüber, wie gestalte ich mein partizipatives Forschungsprojekt ethisch angemessen oder verantwortungsvoll. Und da entstehen einfach andere Probleme, ne? Also vor allem deshalb, weil ich ja sozusagen meine Beziehung zu einem Forschungsteilnehmer, deshalb war mir das auch gerade nochmal so wichtig zu betonen, dass eine Teilnahme was anderes ist als Co-Forschender sein, ist einfach eine ganz andere Beziehung als meine Beziehung zum Co-Forschenden. Und darüber irgendwie zu reflektieren, wie gestalte ich denn so eine Beziehung verantwortungsvoll, da gibt's einfach nicht so viel zu. Und wir wollten einfach erstmal diesen Raum aufmachen. Aber worauf ich auch ein bisschen stolz bin, ist, dass wir es zumindest geschafft haben, einige Patientenvertretende auch zu motivieren und auch der Dank an die, dass die sich die Zeit genommen haben, ehrenamtlich, weil wir konnten kein Geld bezahlen, Beiträge zu schreiben über ihre Erfahrungen. Das hat mich total gefreut. Es wird Open Access sein. Sie können sich also, wenn Sie das jetzt hören, können Sie sich das, wenn es denn da ist, können Sie jetzt sich einfach runterladen im Internet, die Kapitel. Es gibt auch einfach ein paar Kapitel, die haben jetzt nicht so das klassische Wissenschaftlerformat, sage ich mal, sondern sind auch ein bisschen freier, ein bisschen literarischer. Es gibt ein Kapitel, das ist einfach ein Gespräch, was, glaube ich, sehr zugänglich ist. Genau, das hat mich gefreut, dass wir das irgendwie so geschafft haben, das zu gestalten.
Sie haben ja beide schon im Podcast und auch jetzt in Bezug auf das Buch erwähnt, dass Sie gerne dazulernen und dass man in solchen Projekten die Chance hat, sehr viel zu lernen. Deshalb die Frage, vielleicht erstmal an Sie, Herr Duda, dann an Sie, Frau Dr. Klingler. Was haben Sie beide im Schreiben des Buches, in Teilen des Buches gelernt?
Manchmal liegen bestimmte Antworten auf der Hand, wenn man sie selbst macht oder schreibt halt. Bereichernd war, die Antworten von anderen zu sehen, die noch eigentlich ergänzend waren. Das waren meistens Aspekte. Hier kam hinzu, dass man sich öffnen musste für andere Sichtweisen. Das fand ich sehr hilfreich. Hilfreich war eben auch, dass das, was wir als Patientenorganisation erleben, dann eben auch wissenschaftlich abgebildet werden kann und auch schon bereits behandelt wurde. Die Frau Dr. Kling hatte gerade die Partizipationstreppe schon angesprochen gehabt und da konnte man sich sehr gut damit identifizieren. Und ich fand insofern der ganze wissenschaftliche Aspekt, den fand ich sehr, sehr spannend und traf genau den Kern unter dem Punkt von mir, der mich eben motiviert, an solchen Projekten mitzumachen.
Also ich habe ja primär erstmal nicht geschrieben, ne? Sondern ich habe irgendwie Texte auf meinen Schreibtisch bekommen und habe ich mir die angeguckt und habe irgendwie versucht, Leuten Feedback zu geben, was man vielleicht noch nicht versteht oder wo ich das Gefühl habe, man könnte vielleicht nochmal auch, weil man auch, ne, auch das Klientel, was das lesen können soll, im Kopf nochmal irgendwie was ergänzend erklären oder so oder wo verstehe ich einfach überhaupt nicht, was die von mir wollen. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Man wird sehr demütig, was das eigene Wissen angeht und auch die eigene Perspektive. Weil gerade in diesem Partizipationsbereich, es gibt so viele unterschiedliche sozusagen Paradigmen, Disziplinen, in denen so ein partizipativer Gedanke gewachsen und gereift ist. Immer mit ein bisschen unterschiedlicher Färbung, ne? Also wenn man jetzt in die Technikentwicklung guckt, die finden auch Partizipation gut, aber meinen ein bisschen was anderes als jetzt im Gesundheitsforschungsbereich oder im politischen Bereich. Und wir haben da irgendwie so eine ziemliche Bandbreite aufgemacht. Und also ich habe in jedem Text irgendwie gemerkt, ah ja, habe ich jetzt mir noch, wusste ich nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ah, Jugendhilfe, ach ja, die machen auch partizipative Forschung. Ach krass, die setzen die und die Methode ein, um irgendwie mit ihren Menschen zusammenzuarbeiten. Ach, die verstehen das unter Partizipation. Also irgendwie war in jedem Kapitel irgendwas, was ich nicht kannte, was neu für mich war. Und ja, was mir tatsächlich, ich glaube, am meisten Spaß gemacht hat, war so den Raum aufzumachen für Texte, die nicht klassisch wissenschaftlich sind. Ich finde das irgendwie schön auch, da nochmal kritisch zu reflektieren, was ist eigentlich Wissenschaft? Darf Wissenschaft schreiben? Wieso darf Wissenschaft so eigentlich nicht schreiben? So Texte, die einfach auch einen analytischen Punkt machen, aber halt irgendwie den auch noch auf eine Art und Weise kommunizieren, dass Leute das berührt. Und ich finde, da können wir als Wissenschaftler, gerade wenn wir vielleicht nicht nur, weiß ich nicht, statistische Daten für die Wissenschaftscommunity kommunizieren, echt was von lernen.
Wir kommen jetzt schon zum Ende dieser Episode und an der Stelle danke ich Ihnen beiden schon mal sehr herzlich für Ihre Teilnahme und das schöne Gespräch. Abschließend möchte ich gerne noch Ihnen beiden die Frage stellen, welche Entwicklungen Sie sich für die nächsten Jahre wünschen.
Im Bereich der Partizipation, glaube ich, ist noch sehr viel Aufklärung notwendig und das muss auf beiden Seiten erfolgen, das heißt sowohl auf Seiten der Forschenden als auch auf Seiten der Patientenorganisation. Ich glaube, das ist eine der ersten Aufgaben, die ich in den nächsten dort sehen würde. Und vielleicht auch mal durchspielen, wie das aussehen könnte. Also jetzt will ich rein theoretisch mal durchspielen, will ich mit einer fiktiven oder echten Forschungsgruppe, bevor man sich für dich in ein Echtprojekt hineinstürzt. Vielleicht noch als Ergänzung. Es darf nicht sein, eine gewisse Einseitigkeit will heißen, die Forschenden werden ja bezahlt, die ehrenamtlich Tätigen nicht, dann gibt den Tag des Ehrenamts halt und dann kriegt man einen feuchten Händedruck und vielleicht immer mal eine Urkunde und das war es dann auch schon. Aber ich finde, es sollte anders honoriert werden. Ich lasse bewusst den Begriff der Honoration offen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Das ist immer der finanzielle Aspekt, das ist das eine. Ich hatte schon mal angeregt gehabt, aber wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, dass man sagt halt, ich gebe der Person, die sich da wirklich außerordentlich engagiert hat, auch Rentenpunkte, wäre ja auch eine belegenswerte Honorierung. Und zwar deswegen, weil die Person hat ja etwas für die Gesellschaft getan. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Gedanke halten. Bitte keine Amazon-Gutscheine oder ähnliches.
Oh, danke, dass Sie das sagen, Herr Duda. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir Institutionen schaffen, die tatsächlich eine Brücke bauen zwischen Patienten, Organisationen und Forschenden. Und das hat was damit zu tun, was Herr Duda gesagt hat, dass wir erstmal lernen müssen und Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ich stelle mir das so vor, wenn wir eine Uni haben, ich nehme jetzt mal die Charité, so, da soll irgendwie mehr partizipativ geforscht werden. Warum muss das denn jeder Einzelne lernen? Warum können wir nicht irgendwie sagen, wir machen irgendwie, weiß ich nicht, stellen drei Leute ein, und in England gibt's das häufig, ne, die sozusagen so Mittelmänner, die einfach diese ganze, also das lernen dürfen und dann die Forschenden unterstützen oder auch die Patientenorganisationen unterstützen, diese Projekte durchzuführen, die vielleicht auch schulen, ne, also die sozusagen die Forschendenseite schulen, was das denn wirklich bedeutet, die beraten, wie man an welchen Punkten vielleicht jetzt eine partizipative Ausrichtung Sinn machen könnten, die vielleicht aber auch, weiß ich nicht, die Patientenseite schulen und sagen, okay, wenn sie jetzt an dem Projekt teilnehmen, dann müssten wir sie zumindest noch mal kurz Crashkursen in Interviewauswertung oder so, die Ansprechpartner sind, das hatte ja Duda ja schon an anderer Stelle gesagt, die einfach feste, langfristige Ansprechpartner sind und auch ein Netzwerk aufbauen können, ein belastbares in die Patientenorganisationen, zu den Patientenorganisationen, die vielleicht auch einfach so Wissen akquirieren, ne, die auch vielleicht ein bisschen Lobbyarbeit nach oben betreiben können und sagen können, hör mal Leute, das kann einfach nicht wahr sein, dass wir diese Menschen, die unsere Forschung mitbereichern, nicht bezahlen. So, das kann einfach nicht wahr sein. So, also Entschuldigung, ich habe da viel mehr Wut, also als Sie, Herr Duda, dass das so ist. Das kann nicht sein. So, wenn da Arbeit geleistet wird, dann muss das auch bezahlt sein. Und solche Institutionen zu schaffen an den Unis, die so eine beratende Funktion haben quasi. Ich weiß nicht, ob ich sehe, dass das kommt, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, dass das kommt.
Herzlichen Dank an meine beiden Gäste, Doktorin Corinna Klingler und Herrn Thomas Duda. Ich danke für die Teilnahme am Gespräch über Teilhabe an Forschungsprojekten im Gesundheitswesen und das Teilen ihrer Perspektive aus Sicht der Patientenorganisation einerseits und der Wissenschaft andererseits. Ich möchte für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch nochmals Revue passieren lassen, um das eine oder andere nochmals herauszugreifen. Wir haben gehört, dass sich Partizipation gegen eine klare Definition sperrt, da sie vielgestaltig sein kann. Aber so viel ist klar. Es gibt auch strategische Nutzung des Begriffs. Nicht jede Datenspende ist gleich Partizipation. So wird die Forderung nach mehr Partizipation nicht wirklich erfüllt. Andererseits eignet sich auch nicht jedes Vorhaben für Partizipation. Vielleicht kann man so viel aus unserem Gespräch schließen. Es gibt unterschiedliche Grade der Teilhabe. Wir haben hier auch von der Partizipationsleiter gehört. Und wir können auch mitnehmen, echte Partizipation fängt an, wo Entscheidungsmacht geteilt wird. Apropos Macht. Wir haben gehört, Machtgefälle ist ein wichtiger Aspekt, der systematisch geregelt werden muss. Das kann über klare Verschriftlichung der Beteiligten passieren, was Rechte und Pflichten sind für Patientenorganisationen und Forschende gleichermaßen. Neben einer solchen Verschriftlichung ist aber auch die Haltung entscheidend für den Erfolg. Offen, selbstkritisch, solidarisch und verständnisvoll zu sein. Für die Rolle und Rahmenbedingungen des anderen, Wissenschaftlerinnen wie Patient. Wir haben auch vieles über die Rahmenbedingungen gehört. Meine Gäste haben erläutert, warum zentrale und organisierte Ansprechpartner für Partizipationsorganisationen wichtig wären, damit Teilhabe auf gute Weise umgesetzt werden kann. Wir haben dabei von der besonderen Herausforderung gehört, den Wissenschaftlerinnen in Teilhabeprojekten begegnen, nämlich diese auch kontinuierlich begleiten zu können. Stellen in der Wissenschaft sind bekanntermaßen befristet und es ist kaum Zeit zur Verfügung, die für eine gute Umsetzung von Partizipation aber unbedingt gebraucht wird. Bloßes politisches Einfordern an Partizipation reicht nicht. Und wie an Zeit fehlt es ehrenamtlichen Partizipierenden auch immer noch viel zu häufig an finanzieller Wertschätzung ihres Tuns. Und wenn wir schon bei der Politik sind, meine Gäste haben auch den Aspekt der Demokratisierung durch Partizipation hervorgehoben. Es ist wichtig, die zu Wort kommen zu lassen, die es auch betrifft. Und zwar auch schon, was die Entwicklung einer Forschungsfrage angeht. Und sogar noch davor kann und sollte an politischen Prozessen partizipiert werden, an was überhaupt geforscht werden soll. Um der Demokratisierung gerecht zu werden, ist es weiterhin besonders wichtig zu fragen, wer sich überhaupt einbringen kann und wer möglicherweise ausgeschlossen wird, allein durch die Gestaltung eines Forschungsprojekts. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu lernen, wie Partizipation organisiert wird und auch die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu können auch Institutionen gehören, die eine Brücke bauen können zwischen Patientenorganisationen, die partizipieren, und Wissenschaft, die zentral alle Beteiligten unterstützen, die Schulen beraten, die ein Netzwerk bilden und auch politische Stimme sind, sich etwa für eine Vergütung von ehrenamtlichen Aktivitäten einzusetzen, die über einen Händedruck hinausgehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie das Gespräch in dieser Episode mitverfolgt haben. Apropos Teilhabe, von der wir es heute hatten. Wir wollen die Inhalte dieser Podcast-Serien möglichst barrierearm zugänglich machen. Falls Sie in dieser oder auch anderer Hinsicht Anregungen zum Podcast und der Website haben, können Sie sich gerne an meine Mailadresse wenden. sebastian.drogny@haw-hamburg.de. Sie finden diese Mailadresse auch auf unserer Homepage. Ich bin Sebastian Drogny und freue mich, Sie auch in der nächsten Episode wieder zu begrüßen.